Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend und dies sind einige unserer Themen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen Till Lindemann eingestellt. Wir sprechen mit der Strafverteidigerin Christina Klemm über diese Entscheidung. Nach Mobbingvorwürfen bei den Aarholsen Archives. Der Abschlussbericht liegt vor, aber die Betroffenen bekommen keine Einsicht. Gedenken, begegnen, verstehen. Heute wurde das Eckpunktepapier zum deutsch-polnischen Haus vorgestellt. Mitte Juni gingen mehrere Frauen an die Öffentlichkeit und berichteten, dass der Sänger und Frontman der Band Rammstein sie nach Konzerten bei geschlossenen Partys sexuell missbraucht habe. Daraufhin wurden Ermittlungen gegen Till Lindemann eingeleitet. Heute nun teilte die Staatsanwaltschaft Berlin mit, die Ermittlungen hätten keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass der Beschuldigte gegen deren Willen sexuelle Handlungen an Frauen vorgenommen, diesen willensbeeinflussende oder ausschaltende Substanzen verabreicht oder gegenüber minderjährigen Sexualpartnerinnen ein Machtgefälle ausgenutzt hat, um diese zum Geschlechtsverkehr zu bewegen. Till Lindemanns Anwalt kommentierte postwendend, an den Anschuldigungen war schlichtweg nichts dran. Wirklich? Diese Frage stellen sich viele, die die Aussagen anonym bleibender Frauen nicht als Lügen betrachten. Christina Klemm ist Strafverteidigerin. Sie hat hunderte Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt vor Gericht vertreten. Guten Abend, Frau Klemm.
Guten Abend.
Was bedeutet die Einstellung des Verfahrens?
Na, erst einmal bedeutet die Einstellung des Verfahrens, dass aus Sicht der Staatsanwaltschaft kein hinreichender Tatverdacht besteht, um eine Anklage zu erheben. Dass also offenbar nicht hinreichend Beweise bestehen, hier eine Straftat nachzuweisen. Wenn ich die Erklärung der Staatsanwaltschaft richtig interpretiere, sagen Sie, dass Sie eben keine direkten Zeuginnenaussagen erhalten haben. Das ist alles nur Anzeigen dritter Personen und eben Berichte, die in den Medien kolportiert waren. Und insofern ist es vollkommen selbstverständlich, dass diese Ermittlungen eingestellt werden. Denn man braucht, um eine strafrechtliche Verurteilung zu erwirken, handfeste Beweise.
Daniel Drepper, der die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung leitet, hat in unserem Programm gesagt, dass die Staatsanwaltschaft keinen Zugang gefunden habe zu den Frauen, die die Vorwürfe publik gemacht haben und dass die Journalisten sich natürlich an den Quellenschutz gebunden fühlen. Er sagte auch, dass die Frauen ja eidesstattliche Erklärungen abgegeben haben gegenüber der Zeitung. Was mag sie abgehalten haben, vor Gericht auszusagen?
Ich würde sagen, es gibt natürlich seit Aufkommen dieser Vorwürfe unglaubliche Angriffe auch gegen Betroffene. Es gibt die auf juristischer Ebene, aber auch im Netz, in der Öffentlichkeit. Werden sie beschimpft, werden sie als Lügnerinnen dargestellt, drohen ihnen erhebliche juristische und auch finanzielle Konsequenzen. Deswegen gibt es natürlich große Sorge auf Seiten von Betroffenen, dies dann auch in einem Ermittlungsverfahren auszusagen, weiter in die Öffentlichkeit zu gehen und mehr zu tun, als eine eidesstattliche Versicherung abzugeben.
Das Umfeld von Till Lindemann hat bis jetzt weitgehend geschwiegen. Es gab ein Bandglied, das Lindemann vorsichtig kritisierte, dann geriet der Mann selbst als Missbraucher einer sehr jungen Frau ins Visier und schon verstummte er. Glauben Sie, dass das Umfeld je reden wird?
Ich kenne das Umfeld nicht. Ich weiß auch nicht, gibt es hier wirklich strafrechtlich relevante Vorfälle? Ja, also wird man sagen können, dass diese Taten heute noch verurteilt werden können? Sind die nicht zum Teil verjährt? Handelt es sich nicht eher um Machtmissbrauch? Wird bewiesen werden können, inwiefern es gegen den erkennbaren Willen war, etc.? Und galt überhaupt schon das neue Gesetz? Also all das sind Fragen, da muss man im Detail einsteigen. Ich würde aber sagen, gesamtgesellschaftlich spricht man ja immer davon, dass Betroffene ihr Schweigen brechen sollen. Das stimmt, aber wichtiger ist eigentlich erstmal oder einfacher wäre es, wenn das Umfeld endlich das Schweigen brechen würde. Wenn genau hingesehen wird, wenn man sagt, ja, es gab hier Strukturen, die natürlich dazu geeignet waren, um Machtmissbrauch zu betreiben.
Es war ja im Fall Lindemann von einem regelrechten System die Rede, an dem soll auch die selbsternannte Casting-Direktorin teilgehabt haben, als jemand, die dem Sänger Frauen gezielt zuführte. Auch gegen Sie ist die Ermittlung eingestellt worden.
Es ist so, es ist nur ein Ermittlungsverfahren eingestellt worden. Ein Ermittlungsverfahren, das aufgrund von öffentlichen Medienberichterstattungen und von Dritten eingeleitet wurde. Niemand hat Akteneinsicht, außer dem Beschuldigten selbst und der Staatsanwaltschaft. Also ich weiß nicht genau, was in diesem Verfahren vorgetragen wurde und was da verhandelt wurde. Viel wichtiger scheint mir tatsächlich auch vielleicht wegzugehen, wenn es eben nicht beweisbar ist, dann gilt die Unschuldsvermutung, dann ist jemand freizusprechen oder dann ist ein Verfahren einzustellen. Das ist ja klar. Wichtiger ist für mich tatsächlich, diese Strukturen anzugucken. Also zum einen zu gucken, was gibt es für Strukturen, die Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe fördern. Das andere ist, was gibt es für Strukturen, die Frauen mundtot machen, wenn sie darüber berichten? Und warum sieht eigentlich niemand mal wirklich hin, deckt auf, sagt, wir wollen in einer solch frauenverachtenden Atmosphäre, in einer solch misogynen Gesellschaft nicht leben?
Wir berichten ja nun schon seit über 5 Jahren über MeToo-Vorfälle und wenige sind so eindeutig gelagert wie der, der alles ins Rollen gebracht hat, nämlich der von Harvey Weinstein. Oft sind Taten verjährt, nicht eindeutig nachweisbar. Dagegen steht jetzt auch die Sorge von Männern, durch den leisesten Verdacht gecancelt zu werden. Was hat sich aus Ihrer Sicht gesellschaftlich getan? Wir diskutieren ja nun Fälle wie die des Till Lindemann.
Ja, das Gute war ja, fand ich auch gerade an den ersten Fällen zu sagen, geschlechtsbezogene Gewalt, sexualisierte Gewalt passiert nicht nur im nahen Umfeld, das passiert auch im Arbeitsumfeld und es gibt ein großes Schweigegebot für alle, die betroffen sind, selbst für Frauen oder Betroffene, die selbst vielleicht finanziell gut gestellt sind, die über Prominenz verfügen, die eigentlich über Ressourcen verfügen, ganz anders als eben viele andere Betroffene. Das war gut bei MeToo, aber es ist so, dass wir auch eine massive Gegenwehr haben. Ja, so, also diese Unterlassungsverfügungen, diese verschiedenen Methoden, um eben Betroffene mundtot zu machen. Die Sorge, die sie haben müssen, wenn sie darüber sprechen, die ist eben auch stärker geworden, würde ich sagen. Und ich finde sehr bezeichnend zum Beispiel der gerade so aktuelle Fall in Spanien mit diesem Fußballpräsidenten da, dass man sagen muss, okay, da passiert etwas unter den Augen der Weltöffentlichkeit. Da gibt es Videoaufnahmen und dennoch wird es angezweifelt und man stelle sich mal vor, dass er das getan hätte, in dem Moment, in dem man runter zu den Kabinen geht und niemand dabei gewesen wäre. Diese Frau hätte keine Chance mit ihrer Erzählung gehabt.
Und die sehr schnelle Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Till Lindemann, was für ein Zeichen sendet das möglicherweise an Opfer, die überlegen, auszusagen oder nicht?
Also es ist natürlich erstaunlich schnell, das ist ganz anders als bei sonstigen Ermittlungsverfahren. Das würde ich mal denken, ist sicherlich auch dem öffentlichen Interesse geschuldet. Aber es ist nicht verwunderlich, dass dieses Ermittlungsverfahren eingestellt wurde, weil es offenbar keine Zeuginnen gab, die aus einer direkten Betroffenheit ausgesagt haben. Das Zeichen an die Öffentlichkeit kommt meines Erachtens, da kommt es darauf an, wie das jetzt öffentlich verhandelt wird. Ja, also ob gesagt wird, damit ist bewiesen, dass sie alle gelogen haben oder ob gesagt wird, so wie es ist, es gibt hier ein Ermittlungsverfahren, das eingestellt worden ist und das zu Recht eingestellt worden ist, weil es eine Unschuldsvermutung gibt. Damit ist nicht der Beweis eingetreten, dass die Personen, die gesprochen haben, gelogen haben.
Christina Klemm ist Strafverteidigerin. Wir haben über die Einstellung der Ermittlungen gegen Till Lindemann gesprochen. Sie ist auch Autorin des Buches Gegen Frauenhass, das nächste Woche im renommierten Hansa Verlag erscheint. Ihnen, Frau Klemm, danke für das Gespräch und guten Abend.
Vielen Dank Ihnen auch.
Die Arolsen Archives in Nordhessen sind aus dem internationalen Suchdienst nach Opfern des Nationalsozialismus hervorgegangen. Das immens große Archiv wird von einem Zusammenschluss von Staaten getragen und gehört zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Vor einigen Monaten allerdings haben 30 ehemalige und aktuelle Mitarbeitende massive Mobbingvorwürfe gegen die Leitung erhoben. Sie wandten sich an Kulturstaatsministerin Claudia Roth, deren Haus die Einrichtung finanziert, und baten um Hilfe. Daraufhin wurde eine Anwaltskanzlei beauftragt, die Vorwürfe zu überprüfen. Diese stellt nun fest, es lägen keine arbeitsrechtlich oder strafrechtlich relevanten Pflichtverletzungen der Direktion vor. Die Mitarbeitenden in Arolsen schreiben in einer Stellungnahme, sie seien fassungslos. Ludger Fittgau, unser Korrespondent in Hessen, weiß mehr. Herr Fittgau, Sie haben sich heute bemüht, den 130 Seiten Bericht zu bekommen. Ist Ihnen das gelungen?
Nein, Frau Brinkmann, das ist mir tatsächlich nicht gelungen. Ich habe auch nur jetzt sozusagen gerüchteweise gehört, dass er 130 Seiten zählt oder aus Kreisen der Mitarbeiter in Arolsen. Nein, dort sagt man, der Untersuchungsbericht liegt weder der Belegschaft noch dem Betriebsrat noch den Betroffenen vor. Auch die Pressestelle hat ihn mir nicht geben können. Und das führt natürlich zu Ärger bei vielen Menschen, die dort gearbeitet haben oder die jetzt noch dort arbeiten. Sie sagen, eine Offenlegung kommt auch nicht, sie steht nicht in Aussicht, sondern sie wird rigoros abgelehnt. Abgelehnt vom sogenannten Internationalen Ausschuss. Das ist diese Trägerstruktur, die Sie erwähnt haben. Das ist eine kleine UNO, muss man sich so vorstellen. Die Leitung hat gerade Deutschland. Und dort werde eben Verschleierung gemacht, werden Verschleierungstaktiken angewandt, sagen die Betroffenen, die Öffentlichkeit werde getäuscht. Und das sei für eine Institution, die ausschließlich aus Mitteln des Bundes jährlich 16,4 Millionen Euro finanziert wird, sei das einfach nicht tragbar, so sagen die Betroffenen.
Teile der Belegschaft hatten bereits zu Beginn der Untersuchung kritisiert, dass der Zeitraum, auf den sich die Vorwürfe beziehen, auf 2 Jahre reduziert wurde. Diese Kritik ist vermutlich erneuert worden, oder?
Ja, es ist in der Tat schon im Juni öffentlich geworden, dass eben diese Anwaltskanzlei, die Sie erwähnt haben, die Untersuchung durchgeführt hat, einen Untersuchungszeitraum genommen hat, der eben weit, weit weniger beträgt als die Zahl der Vorwürfe, die darüber hinausgehen, auch zeitlich darüber hinausgehen. Und das wurde nicht begründet. Das war schon damals von den Mitarbeitenden in Arolsen kritisiert worden. Und sie haben gesagt, das ist für uns geht schon in Richtung fehlende Glaubwürdigkeit dieser Untersucher der Anwaltskanzlei. Und viele Vorkommnisse seien aus der Prüfung ausgeschlossen worden über diese Methode, diesen Ausschluss. Und dann gäbe es eben weitere Punkte wie systematisches Mobbing und Ähnliches. Das sei eben ausgeklammert worden. Und das Argument lautet, auch wenn es wirklich 130 Seiten sind, die dort wirklich noch zustande gekommen sind, dann muss da ja eine Menge drinstehen. Deswegen muss es öffentlich gemacht werden, fordern die Betroffenen.
Auch die in der Kritik stehende Leiterin und ihr Stellvertreter Stefan Baumheier haben zum Untersuchungsergebnis Stellung genommen. Mit welchem Tenor?
Ja, sie waren erstmal erleichtert, das kann man sagen. Das hat die Pressestelle mir heute zugeschickt, diese Erklärung. Die Untersuchung hat aus ihrer Sicht eben keinerlei Pflichtverletzungen festgestellt, weder arbeitsrechtlich noch strafrechtlich. Und die Mitarbeitenden werden bedauert von der Leitung. Also wenn sie sich unangebracht behandelt gefühlt hätten, dann sei das doch bedauernswürdig. Und man würde immer auch das Gespräch suchen, um da verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Und dieses Gespräch würde man unverzüglich aufnehmen. Ziel sei es, dann doch wieder zu einem gemeinsamen Arbeitsumfeld zu kommen und die Arbeit fortzusetzen. Die Mitarbeitenden werten diesen ganzen Vorgang eher als einen Hinweis, man sollte gehen. Also ob das so funktioniert mit einer Harmonisierung dieser Konfliktlage, das kann man bezweifeln.
Beobachter des Vorgangs meinen, dass die Bundesregierung dabei auch eine unglückliche Figur abgäbe. Was spricht dafür?
Ja, Claudia Roth hatte sich ja geäußert, nachdem die Betroffenen sich in einem Brief an sie gewandt hatten im Frühjahr, hat sie gesagt, das betrifft mich auch, ich finde das auch massiv, was da vorgeworfen wird, hat ja dann auch diese Untersuchung mit angestoßen. Aber jetzt, nachdem diese Erklärung öffentlich geworden ist, den Untersuchungsbericht haben wir ja nicht, hat Claudia Roth bisher keine Stellung genommen, ebenso wenig Annalena Baerbock. Das Haus von Annalena Baerbock, das Außenamt, ist eigentlich zuständig für diese kleine UNO, die am Arolsen trägt, aber auch da kommt nichts, zumindest die Kritik jetzt auch aus Bad Arolsen. Also die fühlen sich auch von der Politik, von der deutschen Politik, die ja das Ganze auch finanziert, einfach im Stich gelassen und sagen, so kann es nicht weitergehen. Da herrscht wirklich eine große Verbitterung, das ist aus der Stellungnahme dort von Arolsen zu spüren.
Die Mobbing-Vorwürfe bei den Arolsen-Archives wurden durch eine Anwaltskanzlei zurückgewiesen. Eine Offenlegung der Begründung, die die Vorwürfe widerlegt, ist nicht zu erwarten. Danke an Sie, Ludger Fittgau, für die Informationen zu diesem Vorgang. Die Nachbarschaft zu Polen solle so eng wie zu Frankreich werden. Diesen Wunsch formulierte vor bald 3 Jahrzehnten der ehemalige Außenminister Joschka Fischer zusammen mit seinem polnischen Amtskollegen Władysław Bartoszewski. Aber nach wie vor ist das gegenseitige Interesse ungleich verteilt und die Geschichte der deutschen Besatzung wirkt trennend. Um die Trennung zu überwinden, starteten Bundestagsabgeordnete vor einigen Jahren eine Initiative für ein Denkmal, das an die Gräuel der NS-Terrorherrschaft in Polen erinnern sollte. 2020 beschloss der Bundestag die Errichtung, 2021 wurde ein Konzept vorgelegt und heute nun ein Eckpunktepapier für ein deutsch-polnisches Haus. Näheres dazu von Thomas Fitzel.
Mit viel Werf und Enthusiasmus warb heute Kulturstaatsministerin Claudia Roth für ihr Projekt.
Das deutsch-polnische Haus ist eines der wichtigsten Erinnerungs- und kulturpolitischen Projekte Deutschlands.
Über das dafür aber immer noch viel zu wenig diskutiert wird.
Was ich mir jetzt wünschen würde, ist, dass es zu diesem Vorschlag eine konstruktive, eine sachliche Debatte gibt in Deutschland wie in Polen, getragen vom gemeinsamen Geist und von dem Vertrauen zueinander.
Das Gemeinsame wurde immer wieder stark betont. Das Projekt lag ursprünglich in der Zuständigkeit des Auswärtigen Amtes und mit der Ausarbeitung des Konzeptes war das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt beschäftigt. Mit dem Regierungswechsel 2021 übernahm dann Claudia Roth und zog noch zusätzlich die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas hinzu. Auch deren Direktor Uwe Neumerker unterstreicht das Gemeinsame.
Das ist ein deutsch-polnisches, ein polnisch-deutsches Projekt. Und das Ziel ist, dass Deutsche etwas über Polen lernen, Polen etwas über Deutsche und am besten Polen über Polen und Deutsche über Deutsche. Das wäre das Ziel dieses Hauses als ein Labor der Freundschaft, der historischen Bildung, des künstlerischen Austausches, des gegenseitigen Verständnisses und dann hoffentlich auch des beidseits achtungsvollen Umgangs in einem gemeinsamen Europa.
Die Erwartungen und Hoffnungen in dieses Projekt sind also hoch gesteckt. Aber wie soll es denn nun konkret aussehen? Zum einen wird es einen klassischen Gedenkort geben, für den ein künstlerischer Wettbewerb ausgelobt werden muss. Dazu kommen Pläne für einen Ausstellungsbereich, der die wechselvolle Beziehung zwischen beiden Ländern beleuchten soll. Kern dabei wird, laut Eckpunktepapier, die Darstellung der deutschen Besatzungsherrschaft sein. Die wird aber auch im ebenfalls geplanten Dokumentationszentrum Besetztes Europa Thema sein. Ein dritter Bereich ist die Bildungs- und Begegnungsstätte mit dem Schwerpunkt Jugendaustausch. Das klingt nach sehr, sehr vielen Vorhaben, aber nähere Angaben, wie groß in etwa das Haus werden soll, was es kosten könne und wann es denn womöglich fertig sein würde, möchte man dem Bundestag erst in einem Realisierungsvorschlag im nächsten Jahr vorlegen. Immerhin erfuhr man, dass als Standort der Platz der ehemaligen Krolloper südlich des Bundeskanzleramtes gewünscht sei. Darüber hinaus gab es allerdings keine Neuigkeiten. Peter Oliver Löw, der Direktor vom Deutschen Polen-Institut.
Inhaltlich ist es nicht wirklich etwas Neues. Wir sind da genau auf der Linie, die auch das Papier von Rolf Nickel aus dem Auswärtigen Amt 2021 skizziert hat. Wir haben sie ein wenig neu formuliert, wir haben die Dinge ein bisschen anders benannt, aber letztlich sind wir auf einem guten Weg.
2 Jahre wurden also allein dafür gebraucht, um das Projekt vom Auswärtigen Amt ins BKM zu hieven. Kritisch gefragt wurde auch, wie es denn konkret um die Gemeinsamkeit bestellt ist, wenn keine polnische Institution gleichberechtigt involviert sei, kein Pole auf dem Podium säße. Der Journalist Thomas Urban, der auch viele Bücher über Polen schrieb.
Läuft man nicht bei der Gefahr, wenn die deutsche Seite die polnischen Experten einlädt? Dem Vorwurf des jetzigen Vizepremiers Jarosław Kaczynski Munition zu geben, der sagt, die Deutschen kaufen sich ihre polnischen Experten in die deutsch-polnischen Gremien.
Tatsächlich gibt es zu diesem Thema auf politischer Ebene derzeit kaum eine gemeinsame Sprache, denn Polen hat eine sehr eigene Vorstellung von Erinnerungskultur. Was aber auffällt, wie sehr sich das Projekt, wenn man es mit dem Aufruf von 2017 vergleicht, inzwischen verändert hat. Deswegen wendeten sich die einstigen Initiatoren in inzwischen 3 besorgten Briefen an Kulturstaatsministerin Claudia Roth, darunter auch Florian Mausbach. Er sieht vor allem die Idee eines Denkmals als deutliches und sichtbares Zeichen gefährdet, das in dem Eckpunktepapier, bildlich gesprochen, zur Gedenknische schrumpft im Vergleich zum Gesamtvorhaben.
Wir als die Initiatoren des Aufrufs vor 6 Jahren schon, uns ist das Denkmal wichtig, als ein Zeichen von Nation zu Nation und was sich an die breite Bevölkerung in Deutschland und in Polen wendet, auch als Bild in der Öffentlichkeit, wo die Polen in Berlin, in Deutschland, aus Polen zu Besuch Blumen niederlegen können, sich erinnern können, gemeinsam trauern können. Das könnte sofort errichtet werden.
Also doch am Anhalter Bahnhof. Im Rücken das künftige Exilmuseum, gegenüber die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung und schräg dahinter die Topographie des Terrors. Das ergäbe eine überzeugende Erinnerungs- und Gedenklandschaft. Während man sich umgekehrt fragen muss, schon wieder einen Neubau? Ist das noch zeitgemäß?
Auf einer Pressekonferenz wurde heute in Berlin das Eckpunktepapier für ein deutsch-polnisches Haus vorgestellt. Thomas Fitzel berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Bettina Ritter für uns.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland dazu verurteilt, der Punkband Pussy Riot Entschädigungen zu zahlen. Damit sollen die Folgen eines Polizeieinsatzes gegen die regierungskritische Band 2014 in Sotschi ausgeglichen werden. Damals waren die Musikerinnen und Musiker von russischen Kosaken mit einer Pferdepeitsche und Pfefferspray angegriffen worden, als sie während der Olympischen Winterspiele einen Protestsong aufführten. Gigi Deppe.
Die Kosaken hätten im Dienst des Staates gehandelt. Wegen unmenschlicher Behandlung und wegen Verletzung der Meinungsfreiheit sollen die Aktivisten pro Person 15.000 Euro bekommen. Dass der russische Staat ihnen dieses Geld zahlt, ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Russland ist seit letztem Jahr nicht mehr Mitglied des Europarats. Das Menschenrechtsgericht hat sich ohnehin nur mit der Sache befasst, weil der Protest von Sotschi vor dem Austritt Russlands stattfand.
Kurz vor dem Antritt der neuen RBB-Intendantin Ulrike Demmer haben Personalrat und Freienvertretung eine externe Aufarbeitung der Besetzung des Intendantenamtes gefordert. Eine Evaluierung des Verfahrens von unabhängiger Seite sei dringend geboten, sagte die RBB-Personalratsvorsitzende Sabine Jauer dem Evangelischen Pressedienst. Ähnlich äußerte sich Dagmar Bettnarek, Sprecherin der RBB-Freienvertretung. Sie sagte, eine solche Untersuchung in Form eines Gutachtens könne die Schwachstellen aufspüren und Verbesserungsvorschläge für die Zukunft machen. Der RBB-Rundfunkrat hatte Demmer im Juni zur neuen Intendantin des öffentlich-rechtlichen Senders gewählt. 2 der ursprünglich 4 von der Findungskommission vorgeschlagenen Kandidaten hatten ihre Bewerbung kurz vor der Wahl zurückgezogen. Der Deutsche Musikrat fordert Klarheit zu Details des Programms Neustart Kultur. Damit wollte die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur zusammen mit Partnerinstitutionen die Existenz freischaffender Künstlerinnen und Künstler im Corona-Lockdown sichern. Der Musikrat kritisiert, dass weiterhin ungeklärt sei, ob die Zahlungen versteuert werden müssten oder nicht. Das sei widersinnig und bringe viele Kunstschaffende in eine neue finanzielle Schieflage, erklärte Präsident Martin Krüger. Vollends untragbar werde die Situation dadurch, dass für andere Stipendien Steuerfreiheit gelte. Der Deutsche Musikrat appelliert deshalb an die Bundesregierung, Gleichbehandlung sicherzustellen und die Steuerfreiheit abschließend zu regeln.
In Ravensbrück bei Fürstenberg an der Havel stehen die Reste eines Konzentrationslagers, in das die Nationalsozialisten ab 1939 Frauen deportierten. Es gab Kinder und Jugendliche dort. Später wurde auch ein Männerlager angegliedert. Zehntausende Menschen wurden in Ravensbrück umgebracht. Seit vielen Jahren findet in der letzten Augustwoche in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück eine europäische Sommeruniversität statt. Über die generationenübergreifende Konferenz und den Schwerpunkt dieses Jahres, wie Erinnerungsarbeit ohne Zeitzeugen geleistet werden kann, spreche ich mit Andrea Genest. Sie ist Politikwissenschaftlerin und leitet die Gedenkstätte seit 2020. Guten Abend, Frau Genest.
Ja, schönen guten Abend.
Zu Beginn der mehrtägigen Veranstaltung hat Ib Katznelson aus Kopenhagen gesprochen. Er war 2 Jahre alt, als er mit seiner Mutter nach Ravensbrück kam. Ein halbes Jahr später wurde er nach Theresienstadt deportiert. Was hat Ib Katznelson den jungen und älteren Leuten, den Studierenden und Wissenschaftlerinnen mitgegeben?
Wir haben das Gespräch mit Ib Katznelson an den Anfang gestellt und haben ihn nicht seine Geschichte erzählen lassen. Das habe in dem Fall ich getan, weil wir ihn vor eine neue Frage gestellt haben. Wir haben nämlich mit ihm zusammen seine Rolle als Zeitzeuge reflektiert, weil das auch das Thema unserer Sommeruniversität in diesem Jahr ist. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Er konnte da gut abstrahieren und hat sich selber wahrgenommen. Sie haben es gerade selber gesagt, er war 2 Jahre alt, er hat keine Erinnerungen an Ravensbrück und erzählt natürlich auch vielfach die Geschichte seiner Mutter, aber hat auch gleichzeitig nochmal darüber nachgedacht mit uns zusammen, welche Verantwortung er spürt und warum er glaubt, dass es wichtig ist, dass er mit Jugendlichen, vor allem in Dänemark, spricht.
Ein Programmpunkt heute hieß Transformation der Zeugenschaft. Klingt ein bisschen abstrakt. Worum ging es?
Es geht darum, dass Zeugenschaft unmittelbar nach Beendigung des Krieges und der Befreiung der Lager begonnen hat, in den DP-Lagern. Es haben schon erste Projekte stattgefunden, wo Überlebende befragt wurden auf ihre Gefangenschaft hin. Und es ging zunächst darum, Informationen zu sammeln, Fakten zu sammeln. Und vielfach hatten diese Befragungen auch noch den Charakter von gerichtsförmigen Zeugenaussagen. Und es hat sich mittlerweile verändert in längere, narrative, lebensgeschichtliche Interviews nach allen Regeln der Kunst, die nicht mehr so sehr den Charakter haben, Fakten zu sammeln, sondern das Erleben und die eigene Erfahrung in den Vordergrund zu stellen. Und damit kann man sagen, dass auch die Interviews mit Zeitzeugen einfach eine eigene Transformation erfahren haben. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass mittlerweile die Verbrechen der Nationalsozialisten in der deutschen Gesellschaft auch aufgenommen und wahrgenommen werden und auch in unserer politischen Kultur eine wichtige Rolle spielen.
Zu Ihrer Sommeruniversität kommt die Filmemacherin und Autorin Loretta Wald. Sie hat in 40 Jahren eine der größten Sammlungen von Videointerviews mit Überlebenden der Nazizeit geschaffen. Wie hat sich denn das Erzählen über die Lagerrealität und das Weiterleben ehemals Gefangener auch für diese Filmemacherin verändert? Was wissen Sie darüber schon?
Ja, das kann ich Ihnen eigentlich erst morgen Abend sagen, wenn sie ihren Vortrag gehalten hat. Aber in der Tat, Loretta Wald hat über 200 Interviews mit Ravensbrück-Überlebenden geführt und sagt auch selber, dass sich das natürlich verändert hat. Also auch damals haben Menschen anders gesprochen, weil sie oftmals das erste Mal auch einer deutschen Filmemacherin erzählt haben. Und in den späteren Jahren ist die Erzählung stärker zu einer geworden, die wachgehalten werden muss. Erzählungen sind oftmals auch allgemeiner geworden, weil auch die Stellvertreterfunktion von Überlebenden stärker geworden ist, weil einfach viele ihrer früheren Kameraden nicht mehr auf der Welt waren, um sprechen zu können.
Wird Loretta Walz vielleicht auch jungen Leuten helfen, Fragen zu entwickeln? Denn sie ist ja eine professionelle Fragenstellerin.
Auf alle Fälle. Neben dem, dass sie eine Grimme-Preis ausgezeichnete Filmemacherin ist, ist sie einfach auch sehr gut darin, diese Interviews zu analysieren und auch ihre eigene Arbeit zu reflektieren. Und bei Interviews geht es immer um das Fragenstellen, damit die Menschen so frei sind, auch viel erzählen zu können.
Gestern haben wir ein Fazit, ein Gespräch über die Möglichkeiten der Volumetrie gesendet. Bei diesem technologischen Verfahren werden 36 Kameras genutzt, die die Illusion erzeugen, mit dem Interviewten in einem Raum zu sein. Die Shoah Foundation von Steven Spielberg unterstützt diese Technik. Können Sie sich vorstellen, diese auch zu nutzen für Ihre Gedenkstättenarbeit?
Wenn ich ehrlich bin, bin ich da zum jetzigen Zeitpunkt skeptisch. Ich habe einige dieser volumetrischen Zeugen gesehen und merke, dass sie auch nicht auf alle Fragen antworten können, was natürlich ein Mensch in der Realität auch nicht immer tut. Aber da ist es auch verständlich, warum. Hier wissen wir, dass die Programmierung nicht ausreicht. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich darum geht, die Illusion zu erzeugen, dass ein Mensch weiterhin antworten kann. Denn es ist auch wichtig festzustellen, dass Vergangenheit vergeht und dass der Abstand zur Geschichte auch größer wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht auch sinnvoll ist, mit den Zeugnissen zu arbeiten, die wir haben. Das sind die Interviews, die wir oftmals in einer sehr breiten Form haben, und sich lieber mit der Methodik auseinanderzusetzen, wie ich sie möglichst gut analysieren kann.
In der Gedenkstätte Ravensbrück findet noch bis zum 1. September die jährliche Europäische Sommeruniversität statt. Über die Schwerpunkte der 16. Ausgabe habe ich mit Andrea Genest, der Leiterin der Gedenkstätte, gesprochen. Besten Dank dafür, Frau Genest.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Die Modeindustrie, ihre Produktionsbedingungen und ihre Schnelllebigkeit stehen nicht erst seit gestern in der Kritik. Die Branche denkt um, bemüht sich um weniger Ressourcenverbrauch bei der Herstellung, um kürzere Handelswege und faire Entlohnung. Kurz um das, was allgemein unter dem Begriff nachhaltiges Produzieren und Wirtschaften fällt. Dennoch bleibt viel zu bedenken. Im Wiener Museum für angewandte Kunst wird sich eine heute eröffnete Ausstellung ein Jahr lang mit kritischem Konsum beschäftigen. Lara Steinhäuser arbeitet als Kustodin in der MAK-Sammlung Textilien und Teppiche. Sie hat die Ausstellung mitkonzipiert. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Geschredderte Neuware internationaler Luxuslabels und die Zerstörung von Ökosystemen durch textile Müllberge, all das werden Sie sicherlich ansprechen und in Ihrer Show auch dokumentieren. Aber wo setzen Sie an in der Geschichte des Modekonsums?
Es gibt einerseits eben künstlerische Arbeiten, die zum Nachdenken über unseren Modekonsum anregen. Andererseits sind es auch eben Hands-on-Stationen, die wirklich eben dazu einladen, auch sich aktiv eben mit Objekten auseinanderzusetzen und sich eben auch hier bewusst mit dem Konsumieren auseinanderzusetzen. Zentral im Raum befindet sich eine lange Vitrine, in der wir uns der Geschichte unseres Modekonsums widmen. Neben der Vitrine haben wir einen Bereich, wo Prinzipielles allgemein zum Thema Konsum auch schon und speziell eben zum Modekonsum erläutert wird, wo eben deutlich wird, wie wir Mode konsumieren, welchen Stellenwert Marken für uns heute eben speziell im Bereich Mode haben und das Konsumieren von Luxusobjekten.
Kommen wir nochmal zurück auf die Geschichte des Modekonsums. Ja. In welchem Jahrhundert setzen Sie denn da an?
Im zentralen Bereich, in der Vitrine, setzen wir hier in der Zeit um 1700, also genau gesagt eigentlich im 18. Jahrhundert vor allem an. Das hat den Grund, dass wir eben mit der industriellen Revolution und auch der vorindustriellen Zeit wir uns hier beschäftigen können. Das heißt also, wir verfolgen eben die Produktion von Textilien als Grundlage für Bekleidung, also sprich eben in unserem speziellen Fall Seidentextilien, komplexe Gewebe, aber auch weniger kostbare Textilien, also sprich Flachsfasern haben wir hier als Beispiel, um die Subsistenzproduktion, also die Produktion für den Eigenbedarf darzustellen. Und natürlich soll daraus auch deutlich werden, dass es eben gang und gäbe war, wirklich für den eigenen Bedarf zu fertigen oder sich eben in der Heimarbeit ein Zubrot zu verdienen. Und es wird dann natürlich auch in weiterer Folge im 19. Jahrhundert deutlich, wie sich eben dann immer stärker auch der Handel entwickelt hat und auch der Vertrieb und Verkauf, also sprich, wie zum Beispiel die Konfektion dann auch im 19. Jahrhundert aufkam und die damit verbundenen Konfektionsgrößen, die eben bis heute den Kaufakt als solches natürlich wesentlich erleichtern. Es gibt dann einen Themenbereich in dieser historischen Vitrine, der sich dezidiert mit den Materialien auseinandersetzt. Also sprich, da gibt es einen Unterkapitel unter dem Titel Natürlich und Gut, aus dem eben hervorgeht, dass natürlich nicht immer zwangsläufig gut bedeuten muss. Also in Großbritannien wurde der Reichtum, der im Rahmen der industriellen Revolution für die Bevölkerung erwirtschaftet werden konnte, natürlich nicht nur auf den Schultern der lokalen Bevölkerung erwirtschaftet, die teilweise eben zwischen 14 und 16 Stunden eben vor allem auch in der Textilproduktion beschäftigt waren. Hier war auch Kinderarbeit gang und gäbe. Zusätzlich muss natürlich auch das Faktum angesprochen werden, dass diese Reichtum eben auch auf den Rücken afrikanischer Menschen, die eben aus Afrika verschleppt und dann eben versklavt wurden, in die weite Welt erwirtschaftet werden konnte.
Diese Ausstellung, Frau Steinhäuser, läuft ja ein ganzes Jahr lang. Planen Sie eigentlich, sie im Lauf der Monate zu verändern oder zu erweitern?
Es ist so, dass wir diese Ausstellung fix geplant haben in der Struktur und in den Objekten. Es wird einzelne Objekttauschmomente geben, die aufs konservatorische Perspektive nötig sind, aber prinzipiell bleiben wir bei dieser Struktur.
Wie kann man denn heute verantwortungsvoll Kleidung bzw. Mode konsumieren? Was für Antworten bieten Sie an?
Also wir wenden uns in der Ausstellung eben speziell auch an die Konsumentinnen. Es ist aber natürlich klar, dass diese Verantwortung nicht nur auf den Schultern der Konsumentinnen, sondern natürlich auch auf Seiten der Politik und der Produzentinnen lastet. Also wir teilen uns diese Verantwortung und das ist ein wichtiges Faktum, das ich betonen möchte. Dennoch haben wir hier natürlich einige Möglichkeiten, die wir eben auch anbieten möchten und auch in der Ausstellung auflisten. Das sind natürlich Möglichkeiten, die die Verlängerung der Lebensdauer von Kleidung betreffen. Also sprich, das sind Aspekte von Care and Repair, von Pflege und Reparatur. Es ist auch der Zugang zum Einkauf an und für sich, dass man das Konsumieren nicht nur als reinen Kaufakt begreift, sondern eben wirklich auch den Gebrauch des Kleidungsstücks mit einplant. Das bedeutet also, dass man im Idealfall eben wirklich Dinge nur dann erwirbt, wenn man sie liebt und die Dinge, die man erworben hat, eben auch weiterhin liebt und pflegt.
Unter vielen jungen Leuten gibt es ja ein ausgeprägtes Bewusstsein für unethischen Verbrauch. Luxus ist wirklich peinlich. Trauen Sie den jungen Leuten zu, dass sie aus dem Trend, Nachhaltigkeit in der Mode zu fordern, eine wirkliche Umkehr machen? Wird das thematisiert?
Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel der Ausstellung, das zu thematisieren. Und ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass das eine Art Konsum Revolution, wenn Sie so wollen, oder Evolution oder vielleicht auch mit einem anderen Terminus eine Art Konsum- und Modereform ist, die wir jetzt gerade durchlaufen. Dieses verantwortungsbewusste Konsumieren hoffe ich doch, dass es eine Verstärkung in der breiten Bevölkerung mehr und mehr erfahren wird.
Lara Steinhäuser vom Museum für Angewandte Kunst in Wien hat die Show Critical Consumption kuratiert. Sie schließt erst September 2024. Dankeschön für das Gespräch, Frau Steinhäuser.
Danke vielmals.
Und nun ist Tobias Wenzel am Zug mit der Presse vom 30. August.
Wenn die Zustände oft so hässlich sein müssen, dachte ich irgendwann, erzählt Lynn Hirse zum Abschluss ihrer Taz-Kolumne, dann will ich wenigstens Schönheit in die Sätze legen, mit denen ich sie beschreibe. Und zwar als Aufmerksamkeit gegenüber der Welt. Eine schöne Sprache schärft die Sinne, das scheint überhaupt für einige Artikel aus den Feuilletons vom Mittwoch zu gelten. Offen, ungeschützt, verletzlich ist der Tonfall von den ersten Takten an. Schrill gehen die Geigen in die hohen Lagen. Da gibt es kein nach innen horchen. Der Schmerz muss raus, schreibt Friedrich Hansen im Tagesspiegel über die 9. Sinfonie Gustav Mahlers, die Simon Rattle am Montagabend mit dem London Symphony Orchestra beim Musikfest Berlin interpretiert hat. Mahler schrieb die Partitur, während er an seiner Ehekrise litt und seinen eigenen Tod kommen sah. Der Musikkritiker zeigt sich begeistert vom Berliner Konzert. Wie eine brennende, sehrende Wunde erscheint das Finale unter Simon Rattles Händen. Ein Klagegesang der vielen, dringlich, himmelwärts strebend, soghaft intensiv im kollektiven Zusammenklang. Einmal noch bäumt er sich auf, der Klangkörper, dann vergeht die Musik ins Nichts. Erschütterung im Saal, dann haltloser Jubel. Simon Strauß jubelt so gar nicht in seinem Text für die Frankfurter Allgemeine über das Mobiliar Nietzsches, das im Museum Neues Weimar ausgestellt ist. Aber der Theaterkritiker und Schriftsteller schreibt einfach derart schön, dass es auch eine Freude ist, eine eher verhaltene Ausstellungsbesprechung von ihm zu lesen. In Weimar lebte Friedrich Nietzsche als kraftloser Organismus. Sein Geist hatte ihn verlassen. Er dachte nicht mehr, er fühlte nur noch, ruft uns Strauß in Erinnerung. Und außerdem, dass Nietzsches Schwester die Möbel schon mit dem Ziel kaufte, dass sie nach dem Tod ihres Bruders als Devotionalien verehrt würden. Die Möbel befänden sich in teils desolatem Zustand und seien kunstgeschichtlich wertlos. In gewisser Weise manifestiert die Ausstellung so die Ratlosigkeit einer Zeit, die mit dem mythischen Denker Nietzsche nichts mehr anzufangen weiß. schreibt Simon Strauß weiter in der FAZ. Allerdings gibt er zu, sich vorgestellt zu haben, wie Nietzsches Hand über diese Lehne geglitten, wie sein Fuß an jenen Standspiegel gestoßen ist. Die Aura des Originals ist eben selbst mit Shabby Chic nicht tot zu kriegen. In seinem Kriegstagebuch aus Kharkiv für die Neuzürcher Zeitung gibt Sergei Gerassimow ein Zitat wieder, das im Internet kursiere und fälschlicherweise George Orwell zugeschrieben werde. Ein geistig gesunder Mensch strebt nicht nach Macht und deshalb gehört die Macht immer den Verrückten. Das sei eine maßlose Übertreibung, schreibt Gerassimow, denn nur manchmal gehöre die Macht den Verrückten, wie nun Putin. Dann schildert der Autor die Gleichzeitigkeit von Schönheit und Schrecken. Ich küsse meine Frau, und derweil lässt ein Machtbesessener neue, mit Sprengstoff beladene Lastwagen vor 4 Blöcke des Kernkraftwerks Saporischschja platzieren. Da lieber ganz schnell eine Prise Humor. In seiner Kolumne für die Welt schreibt Hans Zippert noch wahrheitsgemäß, die Regierung wolle auf ihrer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg ein Entbürokratisierungsgesetz voranbringen, um dann seiner satirischen Fantasie freien Lauf zu lassen. Die 988-seitige Vorlage wird 3-mal laut verlesen, muss dann von jedem Regierungsmitglied 4-mal abgestempelt, 5-mal unterschrieben und in 4-facher Ausfertigung in eine rote, barrierefreie Umlaufmappe gelegt werden, die in einem grünen Ordner mit gelbem Rücken abgeheftet wird. Das hat Hans Zippert äußerst präzise fantasiert. Den genauen Blick auf die Wirklichkeit, und zwar durch schöne Worte, hat Lynn Hirse in der Taz praktiziert. Und so ruft sie zum Abschluss ihrer Kolumne den Lesern zu: Bleiben Sie aufmerksam.
Tobias Wenzel hat diesen Zuruf und andere Zitate aus den Feuilletons vom Mittwoch gefischt. Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann. Gute Nacht wünsche ich.